Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 53. Folge von Games Insider. Ja, das Thema heute ist so ein bisschen unklar. Es wird auf jeden Fall ein wenig um Elden Ring gehen, bin ich mir relativ sicher. Und ansonsten lassen wir mal so ein bisschen auf uns zukommen, was wir heute hier besprechen werden. Ich bin der Benedikt und begrüße zu dieser geselligen Runde erstmal den Sönke.
Hallo zusammen, grüßt euch.
Und natürlich auch den Andy. Hi Andy.
Hallo.
Ja, liebe Leute, ich habe in Folge 52 am Ende so ein bisschen rumgeteasert, weil wenn diese Folge erscheint, ist es Freitag, der 25. März. Wir nehmen auf heute am Montag, dem 21.3. Und am 25.3. erscheint ja der Amiga 500 Mini und dann habe ich so gemutmaßt...
Nee, tut er nicht, Bene. Tut er nicht mehr. Der wurde verschoben.
Siehst du? Und schon haben wir den Grund, warum wir eben nicht über Amiga-Spiele sprechen werden. Ach, er wurde verschoben. Siehst du, ich krieg nichts mehr mit vor lauter Elden Ring.
Auf Anfang April.
Ah, dann habe ich ja noch eine bessere Ausrede. Perfektes Timing. Aber gut, die Wahrheit ist eigentlich, wir haben es einfach nicht in dem Maße geschafft, uns vorzubereiten. Wie geplant, es kam so viel dazwischen und eigentlich bin ich dran schuld, weil ich habe dann irgendwann in unsere Telegram-Gruppe geschrieben, Jungs, ich schaff's einfach nicht, ja. Und deswegen wird es von meiner Seite aus die unvorbereiteste Games Insider-Folge aller Zeiten. Ich hoffe, das ist mal okay, ein bisschen zu freestylen, aber du kennst es ja von früher, ne, Sönke, von Games und so.
Es werden meistens die coolsten Folgen dann, weil dann irgendwie das Ganze sich in Richtungen entwickelt, die man nie vorhergesehen hatte.
Genau, deswegen haben wir gedacht, komm, ist jetzt halt mal so, Real Life ist mal reingegrätscht und wir werden auf jeden Fall ein bisschen Elden Ring thematisieren, da werden wir nicht drum rumkommen, weil das Ding ist zwar jetzt schon fast 4 Wochen auf dem Markt, ne? Ich glaube, 25. Februar ist es rausgekommen, aber wir drei spielen alle sehr, sehr viel. Also ich spiele sehr viel, ich weiß, dass Andy sehr viel spielt. Du spielst mittlerweile auch, Sönke, ne?
Ja, ich habe angefangen. Ich habe jetzt tatsächlich auch erstmal nur so 11 oder 12 Stunden auf der Uhr. Ist jetzt bei weitem nicht so viel wie bei euch, aber so diese Souls-like-Spiele, naja, da Dark Souls hatte ich ja schon auch für unsere Folge davor dann auch intensiver gespielt, aber das hat mich echt so gepackt. Also ich habe dann wirklich auch, als ich gar nicht gespielt habe, an das Spiel gedacht. Und wenn sowas passiert, dann heißt es immer schon einiges.
Geht mir ganz genauso. Also ich träume schon fast von und wach dann auf und denk, wo war ich eigentlich gestern Abend? Ich muss da weiterspielen, ne? Aber am längsten hat's bisher der Andy gespielt, glaube ich. Also ich bin jetzt bei 50 Stunden Spielzeit. Also zumindest da wird der Menü immer angezeigt, wie lange du gerade spielst. Da steht 50. Andy, wie lange hast du es gespielt?
Ja, das mit wie lange ich gespielt habe, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil die Spielzeit, die wir mir angeben, ist, die ist sehr verfälscht. Da stehen jetzt insgesamt, und ich scherze nicht, 250 Stunden.
Alter.
Und ich bin auch noch lange nicht am Ende. Ich mache halt eine Komplettlösung, natürlich, ich bekloppter. Und für Gameswelt. Und weshalb da ein bisschen mehr Spielzeit angegeben ist, als ich eigentlich gespielt habe, ist, manchmal läuft es halt noch im Hintergrund. Da bin ich halt gerade am Schreiben. Und da muss ich dann im Spiel halt nur so Kleinigkeiten raussuchen. Wo ist jetzt nochmal der und der Punkt gewesen? Also, ihr müsst euch das so vorstellen, ich zeichne alles auf Video auf. Und richte mich natürlich dann bei der Lösung anhand dieser Videos. Der kann ich halt nicht mal kurz mal zur Seite schwenken. Und bei manchen Videos merke ich halt schon, okay, ich muss jetzt nochmal direkt ins Spiel reingehen und jetzt nochmal direkt vor Ort schauen, ist das jetzt wirklich der beste Weg? Gibt es da vielleicht eine bessere Alternative oder sowas? Ist das auch der Gnadepunkt, wovon man anfangen sollte? Oder ich sehe in dem Video, huch, da ist ja noch ein Objekt, was ich nicht eingesammelt habe. Was ist, wenn das was Wichtiges ist? Und deshalb läuft das halt manchmal einfach im Hintergrund.
Ja.
Das Spiel merkt sich halt auch diese Spielzeit. Aber ich sag mal, netto 200 Stunden sicherlich. Und ich würde jetzt sagen, vom Spielfortschritt her, ja, also die Hälfte habe ich. Die dürfte ich inzwischen haben. Ich bin halt wirklich sehr, sehr langsam momentan, weil ich halt gerade auch den Auftrag habe, alle wichtigen Sachen eben zu erörtern. Und rauszufinden und zu sammeln. Und gerade Lyonia, das Seenland, ist so unfassbar riesig.
Ja,
oh, ich allein daran habe ich 2 Wochen für diese Lösung gebraucht. Das Schloss, ja, das ist so verwinkelt, was man da alles für tolle Sachen entdecken kann, wenn man da auf den Dächern rumläuft und da von den Dächern hinabspringt auf irgendwelche Holzbalken und geheime Türen damit öffnen kann. Allein was in diesem Schloss alles drin steckt, habe ich auch locker eine Woche für versenkt.
Ach du Scheiße. Ja, aber ich denke mir auch jedes Mal, wenn ich spiele, ich habe bestimmt da noch was vergessen und hier und da hinten blinkt da noch was und dann musst du ja mal überlegen, laufe ich da jetzt noch hin? Oder ich habe gerade hier eh so wenig Runen, ist doch scheißegal, oder? Gehe ich zum nächsten Gnadepunkt? Also das Spiel ist echt ein einziges machst jetzt das, machst jetzt das. Also es macht mich völlig fertig, das Spiel. Echt. Ich bin so da drin. Also Leute, ihr kennt mich. Ich spiele ja oft aktuelle Spiele mit reichlich Verspätung. Und wenn ich ein aktuelles Spiel so suchte, dann muss es einfach absolut brillant sein. Ich weiß nicht, also es hat mich mega gepackt, ja.
Ja, das Schöne ist ja, ich meine, Andy hatte das ja auch schon mal in einer anderen Folge, als er das zum ersten Mal angeteasert hat, dass er da jetzt auch sehr viel Zeit reinsteckt, erwähnt. Im Grunde genommen, das Brillante ist ja, dass du eben durch die offene Welt, wenn du an Stellen nicht vorbeikommst, dann umgehst du sie und landest plötzlich an anderen Stellen, wo du vielleicht gar nicht hin wolltest, die aber so spannend sind, dass du da erstmal weitermachst und
ja,
kommst von A nach B nach C. Was mir jetzt passiert ist, also ich meine, ich bin ja noch ganz am Anfang, ne, und ich habe dann irgendwie da in der Nähe von dieser Sumpflandschaft, da gibt's ja dann diese komischen hundeähnlichen Kreaturen, die dich auch anfangs recht schnell killen können. Dann hast du irgendwann mal dann diesen ganzen Bereich gesäubert, kommst dann in diesen Keller, da sind irgendwie Ratten und dahinter ist so eine Truhe. Und die Truhe, da standen dann so Hinweise von anderen Spielern, ja, das ist eine Falle, nicht öffnen und so. Und ich denke,
ich weiß schon, wo du
gelandet bist. Ich weiß, wovon du redest.
Was soll ich mit dieser Falle da? Vielleicht lasse ich es lieber, ne? Dann bin ich erstmal 5 Stunden woanders gewesen und dachte mir, okay, jetzt bin ich eigentlich, glaube ich, stark genug, um da mal diese Falle auszuprobieren, ne? Und was passiert? Ich öffne das, lande in diesem komischen Nebel und werde völlig woanders hingebracht. Erstmal in diese Nebelfalle oder Kristallfalle oder ich weiß nicht, Andy, du kannst das alles noch wesentlich präziser formulieren, wie diese Orte da heißen.
Du bist in einem Kristalltunnel,
genau,
bist du
Kristalltunnel
gefallen. Kristalltunnel von Celia müsste es sein.
Richtig, ja, ist mir auch passiert.
Und ich war viel zu schwach, um gegen diese komischen Viecher da anzukommen und dachte mir, scheiße, wie komme ich jetzt aus diesem blöden Tunnel wieder raus, weil du darfst dich ja von dort dann, weil du ja eben in dieser Falle feststeckst, nicht wegteleportieren. Am Ende bin ich halt durchgerannt bis zum nächsten Gnadepunkt. Das hat dann auch ganz gut funktioniert, nachdem ich vorher irgendwie 4-mal gestorben bin. Und plötzlich komme ich dann in diese Celia-Welt, die völlig anders ist. Und ich so, wow, total geil, ja, wo bin ich denn jetzt gelandet? Und dann gucke ich halt auf die Karte, okay, ich bin halt jetzt im Osten der Karte und kann mich von da dann wieder zurück irgendwie arbeiten und völlig neue Gegner und total krasse Höhenunterschiede. Also überall diese Überraschung und durch die Erkundung, die auch so eigentlich fast planlos verläuft, landest du immer an Stellen, die eigentlich noch viel cooler sind als das, was du vorher gesehen hast. Also brillant, ja. Das hat mich total gepackt und bei mir ist es tatsächlich eher der Zeitmangel, dass ich nicht weiterspielen kann. Das ist eigentlich der einzige Grund, dass ich so viele andere Sachen habe. Ich meine jetzt zum Beispiel gerade eine Lösung zu Ghostwire Tokyo. Das ist jetzt auch nicht das komplizierteste Spiel, Gott sei Dank.
Und auch nicht das Beste, laut Olaf.
Auch nicht das Beste, leider, ja, leider ist es nicht das geworden, was einige von Tango erhofft hatten. Nichtsdestotrotz kann ich auch das nachvollziehen, was der Andy vorhin gesagt hat, mit diesen Videos machen, so mache ich das nämlich auch, und sich umschauen, aber oft vergisst man dann was, weil man irgendwie einfach dann doch eher dem Marker gefolgt ist und nicht links und rechts geguckt hat, wo dann noch coole Sachen waren und so. Also ich kann deine Spielzeit auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen.
Aber Andy, ist das Netto-Spielzeit, was da angezeigt wird, oder ist das wirklich alles, was du gespielt hast? Weil da bin ich mir gar nicht so sicher immer. Weil gefühlt habe ich schon irgendwie mehr als 50 gespielt.
Nee, das ist bei mir auch schon so ziemlich so die Zeit, die ich im Spiel halt drin war.
Also stimmt schon, ist schon so das, was da angezeigt wird.
Genau weiß ich jetzt auch nicht. Müsste es jetzt ja mit der Spielzeit, mit der Stundenzahl jetzt auf Steam mal vergleichen, weil ich es auf dem PC spiele.
Ah, okay. Ich spiele PS5, ja.
Das kann natürlich jetzt sein, dass es da jetzt auch doch noch Unterschiede gibt, aber wie gesagt, so 200, 250 Stunden, sowas den Dreh rum habe ich halt gespielt. Und ich wollte nur ganz kurz noch sagen, bevor hier irgendwelche Elden Ring-Fans sich gleich beschweren, du bist im Sumpf von Eonia gelandet. Das Celia, so heißt nur der Tunnel, in dem du da rein teleportiert wurdest. Wenn du da rauskommst, bist du im Sumpf von Eonia. Das Gebiet heißt Caelid und Caelid ist auch eines der ersten richtig schweren Gebiete.
Oh ja.
Also da
ja.
Hat auch Miyazaki hat da wirklich gleich den Spieler so richtig schön im Kopf gegen die Wand geschlagen mit dieser Aktion. Ich persönlich bin erstmal sehr happy, dass mir das Spiel sehr, 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 sehr gut gefällt. Ich muss aber auch gleich dazu sagen, auch wenn ich es persönlich fantastisch fände, ich würde auch, wenn ich jetzt eine Kritik zu schreiben würde, ich würde auch eine sehr hohe Wertung geben, also auch so Anfang bis Mitte 90er Bereich, und das ist bei mir sehr, sehr selten, dass ich es mache.
Definitiv ein 95er.
Aber ich bin ein bisschen verwundert, dass der Konsens doch so gleich ist unter meinen Kollegen. Also ich weiß, eine Ausnahme, Die möchte ich aber nicht vorwegnehmen, weil ich mit dem Kollegen andersweitig noch einen Podcast für seine Webseite machen möchte. Also die Leute, die wissen, für wen ich einen Podcast mache, wissen wahrscheinlich, wen ich jetzt meine. Ich möchte es mir nicht vorwegnehmen. Und das ist die einzige Ausnahme. Der hat ein paar Kritikpunkte, die auch valide sind. Und wo ich mich schon wundere, dass die kein anderer hat.
Ja, und ich muss sagen, ein Kritikpunkt, also das Spiel hat so einen Hype generiert, dass die Leute vor lauter Hype manchmal wirklich die Fakten, also das nicht mehr nennen. Zum Beispiel hier ganz praktisches Beispiel, ich wollte mit Benedikt im Koop spielen. So.
Ja.
Bene spielt auf PS5, ich spiele auf Xbox Series X. Crossplay hat das Ding halt nicht. Vergiss es, ja, geht einfach nicht. Es ist jetzt nicht überhaupt nichts Dramatisches, aber in vielen Tests wird es einfach komplett unter den Teppich gekehrt. Diese Gesamtthematik auch, dass eben dieses Online-Spiel, ja, dass das Zusammenspiel einfach doch sehr, sehr altmodisch, wie das Ganze abläuft dort, ja. Und auch viele Leute, die vor allem von einer schlecht optimierten PC-Version berichten, die dann im PvP-Lag hat und so weiter, also auf Steam gibt's immerhin über 40.000 Negativbewertungen. Es gibt aber auch sehr viele, ich glaube 200.000 positive oder 220.000 positive. Aber es gibt eben auch viel Kritik, vor allem zur PC-Umsetzung und eben zum Koop und wie das abläuft. Also das sind so die Sachen, die sich immer wieder finden, die aber, ja, einige haben einfach gesagt, die haben es noch gar nicht ausprobiert. Steht auch in ihrem Test drin, ist auch vielleicht nachvollziehbar, weil sie erstmal was anderes machen wollen. Ich finde es ein bisschen schade, dass das so bei vielen Tests einfach unter den Teppich gekehrt wird. Dann steht dann noch, ja, das Spiel hat halt einen Koop-Modus, schön und gut, aber den hat scheinbar keiner so richtig von den Testern ausprobiert, hat man manchmal das Gefühl.
Glaube ich auch.
Aber da muss ich gleich hinterher sagen, also ich bin ja in der Discord-Gruppe, wo ich sehr viel jetzt zusammen mit den Leuten spiele. Also jetzt nicht Elden Ring, sondern andere Sachen. Aber ich höre den Jungs manchmal zu, also in der Tat nur Jungs. Interessanterweise kenne ich bislang noch keine Frau, die Elden Ring spielt, und ich kenne sehr viele weibliche Spielerinnen. Aber das ist irgendwie so ein Männerspiel, keine Ahnung. Also die spielen sehr viel im Koop zusammen. Und manchmal haben die da schon Disconnect, aber die meiste Zeit läuft das.
Spielen die es auf Konsole oder PC?
Die spielen PC.
Mhm. Okay.
Die spielen alle PC. Ja, die PC-Performance ist problematisch. Ich habe da auch manchmal richtige Freezes. Allerdings, das sind so Freezes, die das Spiel nicht kaputt machen. Also das ist zwar ärgerlich, dass das Spiel jetzt mal für eine Sekunde hängt, aber ich habe nicht ein einziges Mal deswegen, ich sag mal, verloren oder auch nur einen Schlag abbekommen, den ich nicht abbekommen wollte, weil ich halt aus dem Flow rausgerissen wurde, wenn ihr mich versteht. Weshalb ich es noch okay finde, es ist nicht schön. Die PC-Version dürfte die schlechteste Version sein, aber es ist immer noch ein großartiges Spiel.
Auf jeden Fall, das würde ich sofort unterschreiben, und ich merke es ja auch an mir selber. Ich spiele es, obwohl ich überhaupt beruflich mit dem Spiel gar nichts zu tun habe. Ja, ich habe ein Miyazaki-Feature geschrieben für Games.ch, ich habe aber sonst mit dem Spiel, bis auf jetzt hier unsere Podcast-Unterhaltung, nichts zu tun, und trotzdem hänge ich so dran, dass ich halt einfach viel Zeit, die ich für andere Projekte investieren könnte, in Elden Ring reinstecke. Und das will schon einiges heißen. Ja.
Und wisst ihr noch, als wir diese Jahresausblicksfolge im Januar gemacht haben, als wir so ein bisschen ins Jahr geschaut haben, was so kommt, und haben wir ja auch alle so gesagt, ja, Elden Ring wird bestimmt super, aber wir haben ja noch nicht mal Demon's Souls durchgespielt und ne? Und jetzt, also das werde ich durchspielen. Ich weiß nicht, Andy, was macht's denn so großartig anders? Warum es mich so flasht? Ist es die Open World? Ist es diese Freiheit? Ich glaube schon, ne? Du musst halt jetzt nicht unbedingt dieses Gebiet clearen, sondern dann lässt du den Boss halt stehen, ja? Und dann sagst du halt, komm, ich glaube, das ist es einfach.
Also das hat mich so ein bisschen an den älteren Titeln frustriert. Wenn du da mal so eine Stelle hattest, wo du partout nicht weitergekommen bist, dann kam irgendwann der Punkt, wo du weißt, du kannst es schon irgendwie schaffen, aber du musst dann irgendwie nochmal genauer analysieren, was du gemacht hast und so weiter. Und hier hackst es einfach ab und gehst woanders hin und machst woanders was, was genauso cool ist, ja.
Das würde mich mal interessieren. Wie macht ihr das denn mit diesen ganzen zahlreichen Aufgaben, mit den Höhlen, mit den Dungeons? Nutzt ihr auch die Markierungen? Also ich mache es zum Beispiel so, dass ich decke halt irgendwie die Karte auf. Ja, am Anfang bist du ja in Limgrave unterwegs und da gibt's ja ganz viele Höhlen und Katakomben, das schießt mich tot. Und ich habe mir dann erstmal überall, wo ich noch nicht drin war oder wo ich wusste, den Boss habe ich noch nicht geschafft, halt mit einem Marker gesetzt, hat mir dann halt irgendwie, keine Ahnung, ein Schwert gesetzt, ja, so dass die ganze Karte irgendwann voller Schwerter war, und immer wenn ich einen Boss getötet hatte oder einen Dungeon geklärt hatte, habe ich dann halt den Totenkopf draufgesetzt. Also so mache ich's. Und ich mache mir auch teilweise echt Notizen, ja, wo ich mir dann genau aufschreibe, da steht der NPC und der hat das gesagt und achte mal auf das und so. Das mache ich sonst in Spielen eigentlich nie, aber bei Elden Ring bin ich ständig irgendwie am Aufschreiben oder nebenher am Gucken. Irgendwann bin ich dann auch auf Andys Lösung gestoßen durch die Googelei, also ist ganz gut gerankt anscheinend, Andy. Hab dann da ein bisschen gespickt und so. Wie macht ihr das, dass ihr da den Überblick behaltet?
Ja, ich habe meine Lösung.
Ja gut, bei dir ist klar, du aktualisierst live quasi.
Genau, ich schreibe halt auf, also ich spiele wie gesagt sehr wild. Also normalerweise, Sönke, normalerweise mache ich Lösungen parallel während dem Spielen. Ich schreibe eigentlich während ich spiele.
Ja, das hast du mal erzählt, ja, genau.
Und das kriege ich aber bei Elden Ring nicht hin, weil es ist viel zu groß und vor allen Dingen ist halt es viel zu frustrierend, wenn ich da jetzt eine Stelle jetzt 10-mal versuche und hab dann so mir einen Weg ausgedacht, wenn ich jetzt schreiben würde.
Und der geht nicht dann, ja.
Der geht ja nicht, genau. Beim 11. Mal muss ich dann was anderes machen, dann ist das, was ich geschrieben habe, gerade für die Füße.
Ja, ja.
Also mache ich eben dieses Video und ich weiß nicht, wie viel Gigabyte Video ich ja jetzt schon auf der Platte habe und spule das dann in vierfacher Geschwindigkeit ab, weil ansonsten würde ich nie und nimmer fertig werden und mache dann halt nur bei den Endgegnerkämpfen, mache ich eben auf normale Geschwindigkeit, um die ganzen Schlagmanöver und Attacken, die der Gegner macht, eben zu beschreiben.
Dann ist er aber schon tot. Also du schaust dir das an, wie du ihn gekillt hast und suchst dir dann darauf basierend nochmal die Taktiken raus, oder die Fähigkeiten, die Skills von ihm.
Je nachdem. Also manchmal, wenn ich jetzt einen Endgegnerkampf gemacht habe, der wirklich gut lief, der auch lange lief, wo ich auch weiß, da hat der Gegner jetzt alle Manöver gemacht, die er so macht, dann muss ich mir nur das anschauen. Aber es gibt ja auch Endgegnerkämpfe, da hast du halt Glück. Nach dem Motto, in dem Durchlauf, wo du es geschafft hast, hat der Gegner nicht jeden Angriff gemacht. Mhm. Da muss ich natürlich aber auch meine Fehlversuche vorher anschauen. Und es gibt auch Endgegnerkämpfe, wo, ja, ich so viel Glück hatte, ich habe die halt sehr schnell besiegt und habe dadurch nicht alles mitbekommen. Da muss ich dann auch ein bisschen mal recherchieren, wie haben andere Leute das gespielt.
Weil du kannst ja nicht einfach speichern, wieder laden und es nochmal neu versuchen. Das ist ja.
Jein, könntest du schon. Ich habe das bei Sekiro nämlich damals so gemacht. Dort habe ich meine Speicherstände immer kopiert auf der PlayStation. Hab dann aber auch mal den alten Speicherstand wieder zurückkopiert.
Kann man natürlich machen, ja. Das stimmt.
Und ansonsten hätte ich bei Sekiro das nicht hinbekommen mit den zwei grundverschiedenen Enden. Das wäre ein Riesenproblem gewesen. Aber ich schweife ab. Aber jetzt kommen wir zum Punkt, weil ihr gefragt habt, was ist an dem Spiel so toll. Ich würde gerne erstmal einen Punkt ansprechen, was eigentlich nicht so toll ist und was mich total erstaunt, dass es mich nicht stört. Und das passt nämlich zu dem, was du gerade gesagt hast, Benedikt, mit dem, dass das Spiel eigentlich so riesig ist, dass man sich eigentlich lauter Notizen machen müsste. Und ich muss es eigentlich nicht. Also klar, ich habe meine Lösung, aber ich weiß im Kopf ziemlich gut, was ich gemacht habe. Und das, obwohl dieses Ding wie gesagt riesig ist. Und das, obwohl es eben sehr viele Elemente gibt, die sich leider wiederholen. Also das Endgegner-Recycling ist grenzwertig, teilweise.
Ja, das wurde auf Steam auch schon sehr umfangreich kritisiert und beschrieben.
Na gut, wenn man nicht so viele Souls-Spiele gespielt hat wie ich jetzt, dann ist das nicht so das Problem, ne?
Nein. Ich meine, innerhalb des Spieles wird viel recycelt.
Ach, stimmt. Jetzt, wo du sagst, der Bluthund-Ritter zum Beispiel.
Ja, dann dieser Avatar des Erdenbaums.
Ja, ja.
Diese Wachhunde, der Schmelztiegelritter, das ist übrigens mein absoluter Todfeind, der Schmelztiegelritter. Dieser Todesvogel, der nur nachts auftaucht. Aber es ist noch in einem Rahmen, dass es Sinn macht, weil es eben so viel anderes zu entdecken gibt. Und das andere, und das ist eigentlich das größere Problem, ich bin ja wie gesagt total überrascht, dass das kaum jemand was ausmacht. Und ich schließe da manchmal mit ein, weil das ist etwas, was ich eigentlich hasse bei Spielen. Man kann so leicht die Spielmechanik aushebeln, aber sowas von leicht. Also du brauchst eigentlich nur in Anführungszeichen die richtige Waffe, das richtige Moveset und dann kannst du das Spiel zum Teil sogar ziemlich leicht durchspielen, also relativ leicht. Im Vergleich zu, wenn du das eben nicht machst.
Ja, man kann schon viel rumtricksen, das stimmt. Auch die richtige Asche noch.
Man kann sehr viel rumtricksen. Ich kenne da zum Beispiel einen Endgegner, das ist somit einer der schwierigsten, den wahrscheinlich Miyazaki sich jemals ausgedacht hat. Das kenne ich jetzt auch nur von dem Video her. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil ich nicht spoilern will. Aber das ist ein Endgegner, der macht einen Move, da schlägt der, glaube ich, innerhalb von 5 Sekunden 20 Mal oder noch mehr. Das ist wirklich, das ist zack, 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 zack. Die wird schwindelig, wenn du das nur im Video anschaust. Und der Endgegner heilt sich, wenn er dich trifft, egal ob du blockst oder nicht.
Oh Gott.
Ja, wow, ja, jetzt kommt damit sowas. Und ich will jetzt nicht spoilern, wie man das aushebeln kann. Leute können sich das, glaube ich, selbst über YouTube mal anschauen. Einfach mal Elden Ring cheesen Endgegner. Da findet man genügend Videos zu dem Thema. Aber es gibt einen total billigen Trick, womit man eben gerade dieses mit dem, dass der Gegner sich heilt, wenn er einen trifft, vollkommen aushebeln kann. Und ich finde das faszinierend, dass die meisten Leute, wie gesagt, dieser Kollege ist eine Ausnahme, aber die meisten Leute stört es nicht. Und ich glaube, es stört die Leute deshalb nicht, weil so schlecht ausbalanciert das damit ist, Es ist wirklich eine Open World. Es ist eine Open World, wo du null an der Hand geführt wirst. Wo du selbst auf die Sachen kommen musst. Und wo du mal Glück haben kannst, wo du mal Pech haben kannst. Mhm. Und es macht einem nichts aus, weil es eben so riesig ist. Weil wenn du irgendwann mal festhängst, ja, dann machst du halt woanders weiter. Ich hatte bislang noch nicht so einen richtigen Frust. Das Schlimmste, was ich wirklich gemacht habe, ist mit vollen Fäusten hier auf meine Lehne von meinem Stuhl drauf zu hauen. Und das ist wirklich zahm für meine Verhältnisse für diese Art von Spiel.
Ich habe schon geflucht, doch, bei dem zweiten Boss, also dem Hauptboss, diesem Godric. Und da habe ich geflucht, Alter. Der ging mir so auf den Sack. Und ich habe noch einen Kumpel, der Alex, übrigens auch Podcast-Hörer, Grüße Alex, der spielt auch gerade Elden Ring. Und wir schreiben uns dann immer so, ja, hier, erster Boss down, hier Margit, darf man ja sagen, ne? Das Mal und dann irgendwie schon, die Sau ist endlich tot. Und er so Glückwunsch, er hat sich noch nicht getraut und so. Also dieses Emotionale, was das auch auslöst in mir. Und da habe ich bestimmt, ich weiß nicht, ich bin ja auch schlecht, ja. Ich habe bestimmt 25 Versuche gebraucht, bis der dann endlich down war. Oh, habe ich geschrien, als er dann endlich fiel, ey. Ich habe mich so gefreut. Das ist schon geil, also.
Ganz kurz, hast du die 25 Versuche nacheinander gemacht?
Nee.
Okay.
Ich habe dann irgendwie an einem Abend 10, 15, dann habe ich ein bisschen gespickt so, was könnte man vielleicht machen. Dann habe ich irgendwie erfahren, man könnte ihn schießen. Und dann habe ich mir überlegt, soll ich das machen? Da kannst du dann irgendwie so eine Asche dir farmen und die dann auf. Ich möchte jetzt gar nicht spoilern.
Aber ich meine damit, hast du zwischendurch mal was anderes gemacht in Elden Ring?
Ja, 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 klar. Ich habe dann nochmal ein, zwei Level gemacht und nochmal die Waffe ein bisschen verstärkt und so. Einfach nochmal ganz andere Sachen angeschaut. Und dann bin ich wieder hingegangen, bin wieder gescheitert 10-mal. Und dann irgendwann war der Punkt, dann kannte ich den Kampf auch. Und dann hatte ich auch ein bisschen Glück und dann, ja.
Weil ich finde, das ist ganz wichtig, dass man das bei dem Spiel macht. Mhm. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz am Ende, aber ich bin ja jetzt schon sehr, 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 sehr weit. Aber für mich ist es doch deutlich das in Anführungszeichen einfachste Spiel von Miyazaki, also von diesen Souls Miyazaki-Spielen. Die Armored Core-Sachen habe ich nicht gespielt von ihm, nicht ausführlich genug. Weil halt es so viele Möglichkeiten gibt, wie du dich halt leveln kannst. Mhm, genau, und ja. Weil es auch nicht sehr viele Pflichtendgegner gibt. Das sind eigentlich nur ganz, ganz wenige. Hm. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, das sind nur 6 oder 7 oder sowas. Selbst den Godric übrigens, den du gerade erwähnt hast, den kannst du umgehen. Den musst du nicht machen.
Ja, ja. Ich war schon in diesem Leonia, bevor ich überhaupt in dieses Schloss Sturmschleier rein bin. Durch Zufall bin ich da irgendwie da gelandet.
Richtig.
Bin einfach irgendwie dran vorbeigeritten oder so, keine Ahnung. Ja, das geht schon. Aber du willst die ja alle töten, ne? Das ist ja auch so das Faszinierende. Du willst die einfach killen, weil die haben dann halt auch irgendwas Gutes. Du kriegst ja auch massig Runen und kannst dann wieder schneller leveln und so. Und ich bin ständig am Sammeln. Ich möchte ja nichts verpassen. Also das ist ein ganz schlimmes Spiel für mich.
Da gab es auch diese Geschichte von diesem einen Spieler, der sich nicht getraut hat, den ersten großen Boss, also Margit, anzugreifen. Und der hat dann bis Level 90 gelevelt.
Oh Gott.
Und dann erst angegriffen.
Die heißt Margit. Margit heißt meine Schwiegermutter. Ich sag's ja nur.
Ich meine, das ist doch das Schöne an diesem Spiel, dass es genau wie ihr jetzt auch gesagt habt, eben diese Freiheit lässt und auch vielleicht haben die Entwickler bei manchen Sachen das wirklich auch vielleicht einfach absichtlich so drin gelassen, dass es so ein bisschen, dass man da so ein bisschen in Anführungszeichen cheaten kann oder Wege finden kann, die es halt deutlich einfacher machen, damit du dann für dich selber das Gefühl hast, hey cool, ich habe hier irgendwie was rausgefunden, was mir das jetzt halt viel, viel einfacher gemacht hat, ja. Und ich muss sagen, also was ich mache in der normalen Open World, ich schleiche sehr viel, ja. Also ich habe sehr, sehr viele Gegner einfach hinterrücks gekillt und auch zu gucken, was passiert. Es gibt ja viele, da versuchst du es dann und die verlieren dann aber nur einen Bruchteil von ihrer Energie. Ich habe halt diese Ninja-Klasse da, Andy, wie heißt der? Der hat praktisch einen Bogen und so ein...
Die Klassen gibt's nicht wirklich. Das ist halt nur am Anfang kannst du da was auswählen, aber das genau. Sind keine echten Klassen.
Das war halt zufällig jetzt dieser eine Build, den eben auch einer der Speedrunner hatte. Ja, und dachte ich mir, okay, da bin ich ja schon mal auf einem guten Weg damit. Und da ist es halt so, wenn du genügend Munition oder genügend Pfeile dabei hast und eine gute Position findest, auf die der Gegner nicht hochkommt, dann hat er keine Chance, ja.
Ja, das mache ich auch gern.
Und auch das finde ich, bei so einem schwierigen Spiel kann man das durchaus mal machen. Das finde ich jetzt nicht so unehrenhaft. Also schon ein bisschen, aber. Und manche Gegner sind dann auch furchteinflößender, als man sie anfangs so irgendwie einschätzt, ja. Aber zu meiner Strategie, also mein Plan ist jetzt gerade erstmal irgendwie alle von diesen Wiedereinstiegspunkten in der Spielwelt irgendwie die zu finden. Das habe ich mir jetzt vorgenommen und diese Anzahl der Heilflaschen, die ich mit mir rumtransportieren kann, erstmal ein bisschen zu steigern.
Oh ja, das ist sehr empfehlenswert.
Das war so meine Überlegung, ja, aber ich habe dann auch gleich gemerkt, na klar, also mit einer Lösung komme ich da natürlich viel schneller hin. Jetzt bin ich am Überlegen, soll ich jetzt da hin und wieder mal eine Lösung verwenden oder nicht, ja. keine Ahnung. Mir ist irgendwie nur wichtig, dass ich das Spiel mal irgendwann durchspiele, noch vielleicht sogar noch vor Demon's Souls. Ja, mal gucken, wo mich das noch hinführt und nochmal mit einem von euch im Koop zu spielen, das fände ich noch cool.
Ja, ist aber schwierig, wenn wir alle drei verschiedene Systeme benutzen, ne?
Ja, das ist halt irgendwie, ich finde es so ärgerlich, weil das ist doch heutzutage eigentlich jetzt fast schon Standard, dass man Crossplay anbietet. Selbst Borderlands 3 kriegt jetzt noch ein Crossplay, also es hat ja schon Crossplay für PC, Xbox One und Series X, die können ja schon zusammenspielen, aber jetzt kann man es wohl in Kürze auch mit der PlayStation-Version zusammenspielen und wer weiß, vielleicht kriegen sie es ja für Elden Ring auch noch hin.
Ja, ich schaue mir gerade mal Andys Lösung übrigens an, die ist ja schon echt krass, also was du da alles reingepackt hast. Ich habe die auch in Limgrave dann irgendwann benutzt, Andy, um einfach wirklich alles aufzudecken. Ist denn, was du da angegeben hast, bei Limgrave alles, was man finden kann, oder kommt da noch was?
Also ich sag mal so, ich werde wahrscheinlich nicht mehr viel mehr machen, auch wenn ich da jetzt sowas finden werde, weil das ist so oder so schon der helle Wahnsinn. Ja. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, ich habe jetzt schon weit über 100 Word-Seiten geschrieben. Und was an der Lösung jetzt online ist, würde ich sagen, ist ein Viertel von allem.
Ach Gott.
Ach, das haben die noch gar nicht online gestellt, oder wie?
Ja, weil ich halt eben weiter spiele, als ich schon geschrieben habe. Ich bin ja da schon auf Verzug und hatte jetzt auch die letzten zwei Wochen, war nicht so ganz super fit. Da sind einige Sachen auch dazwischen gekommen. Ich muss ja auch noch andere Dinge machen im Leben.
Naja.
Ja, also die größte Lösung, die ich bislang geschrieben habe, ist immer noch Divinity Original Sin 2. Das waren fast 200 Seiten. Und wenn das so weitergeht, wird Elden Ring doppelt so groß.
Davon kannst du ausgehen, da kommt ja noch einiges, ne?
Ich weiß jetzt halt eben die Gebiete, die ich jetzt als nächstes jetzt hier so in der Lösung beschreiben werde. Also ich habe jetzt Caelid habe ich auch ziemlich durchgespielt. Aber da muss man auch sagen, genau, Moment, ich muss auch andersrum anfangen. Bei Leonia, das ist somit das größte Gebiet, das weiß ich auch. Also ich kenne ja schon die ganze Karte durch Elden Ring Wiki zum Beispiel. Da ist eine komplette Karte schon online. Und Leonia, das Seenland, ist das größte flächenmäßig. Und wie ich dort in der ersten Woche, oder wie ich da nach einer Woche einen riesen Batzen von der Lösung abgeben habe und leider nicht mehr geschafft habe, aus Zeitgründen, habe ich gesagt, okay, übers Wochenende mache ich den Rest. Ja, Pustekuchen. Ich habe dann übers Wochenende die Tage darauf dann anhand meiner Videos festgestellt, was ich alles übersehen hatte. Und welche Ecken da noch offen waren und wo ich dann halt eben auch spielen musste und schreiben musste parallel. Und letztendlich wurde dann der zweite Teil von Leonia, das war dann nochmal so viel wie der erste Teil, den ich schon abgegeben hatte. Und ich hatte gedacht, das ist nur noch ein bisschen was, nur ein kleiner Rest, den ich da noch schreiben muss. Pustekuchen. Und bei Caelid habe ich jetzt auch das Gefühl, ich habe jetzt alles, was man da machen kann. Aber ich habe jetzt auch schon, wo ich jetzt hier so die ersten Sachen jetzt zu Papier gebracht habe oder zu Word gebracht habe, habe ich gemerkt, nee, da muss ich nochmal nachschauen, da muss ich nochmal nachschauen, da muss ich nochmal nachschauen.
Oh, da beneide ich dich jetzt nicht, weil das ist gerade das, was ich so genieße bei Elden Ring, weil du musst es ja nicht machen. Du hast ja schon gesagt, du musst ja, um voranzukommen, nicht alles machen. Du kannst ja auch immer nur die Hauptbosse killen und sagen, alles andere mache ich, wie ich Bock drauf habe, so, ne?
Auf der einen Seite ja, es wäre schon irgendwo angenehm, es entspannter zu spielen. Auf der anderen Seite, es macht, so stressig es auch ist und so viel Zeit ich da mehr investiere, als ich eigentlich möchte, es macht auch sehr viel Freude, diese Lösung zu machen. Womit ich sehr unzufrieden bin, ist ja mein persönlicher Anspruch, dass ich halt es dann leider doch wieder viel zu ausführlich mache und viel zu komplett mache und ich kann anscheinend nicht anders.
Aber Andy, pass mal auf, überleg doch mal, je besser diese Lösung ist, und die ist ja schon sehr gut, ich glaube, du hast da echt ein bisschen zu hohe Ansprüche, das ist ja eine Lösung für die Ewigkeit. Das wird ja jetzt jahrelang da drin stehen und du wirst vielleicht auch aufgrund deiner Details und auf dem Ganzen, was du geschrieben hast, in Google sehr hoch ranken, vor allem...
Ich will jetzt nicht schwarz sehen, ganz kurz, aber ihr wisst, dass auch Webseiten schon gestorben sind, also bitte speichere alles ab.
Ja, ne, das mache ich ja sowieso.
Ich sag's ja nur.
Ich habe ja sämtliche Demonius-Artikel damals abgespeichert.
Sehr gut, nein.
Und wer für die Seite kein VG-Wort macht, der ist selber schuld. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Oh, das ist natürlich jetzt ein
Andy, ne?
Spezielles ja. Thema. Ja, das solltest du machen.
Ja, aber wenn ich halt in dem Tempo weitermache, bin ich im Juni fertig. Und das macht mir ein bisschen Angst, ehrlich zu sein.
Aber die Leute, die da durchrushen wollen, aber nur die Hauptbosse killen, die schauen sich halt irgendwelche Videos an. Ich glaube, deine Lösung ist wirklich für die... Eher so Leute wie mich, weißt du, die jedes Detail dann doch erforschen wollen oder einfach mal gucken, ah, da hat mir noch was gefehlt, ich gehe nochmal zurück in das Gebiet. Ich glaube, dafür ist die Lösung perfekt, ja, weil du hast ja alles drin, also was ich jetzt so sehe halt.
Ich werde es halt weitermachen, also es würde halt eigentlich von der Zeit von länger, es würde mich nicht wundern, wenn es wirklich bis Juni dauert, weil Divinity, da habe ich damals 2 Monate für gebraucht. Und das war, wie gesagt, halb so groß.
Wenn ich bis Juni durch bin mit dem Spiel, mit den Sachen, die mir wichtig sind, wäre ich schon froh. Ja, du hast dann alles.
Und das Einzige, was mich eigentlich wirklich stört daran, ist, dass ich für andere Spiele momentan so gut wie keine Zeit habe. Also dieses Tunic, was jetzt rauskommt, ist ein Indie-Spiel, wo man so einen süßen kleinen Fuchs spielt. Das sieht mega interessant aus.
Gibt's im Game Pass, ne? Ja.
Horizon Forbidden West, 0 angespielt natürlich.
Darf ich da kurz was zu sagen? Ich habe das ja mit meinem Sohn angespielt. Glaub, habe ich auch schon erzählt im Podcast, glaub, dass ich es kurz angespielt habe. Also wenn ich das mit Elden Ring vergleiche, nichts gegen Horizon, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel, aber das wirkt so generisch dagegen, so AAA, ja, ist halt geil, so, ne, tolle Grafik und so, aber Elden Ring, Leute, das ist doch eine ganz andere Liga, oder?
Ja, das glaube ich dir vielleicht auch, aber ich würde halt trotzdem diese anderen Titel halt irgendwo erleben und spielen. Und ich meine, ich nehme mir momentan schon meine Freizeit eben auch über die Discord-Gruppe, da habe ich einige tolle Leute kennengelernt, spiele übrigens momentan zum zweiten, eigentlich fast sogar schon zum dritten Mal It Takes Two durch, mache sehr viel Multiplayer momentan. Aber ich merke halt, weißt du, so Singleplayer-Sachen, so privat, so für mich alleine, das ist jetzt noch weit in den Hintergrund gerückt. Und das ist so das Einzige, was ich ein bisschen bereue, beziehungsweise wo ich ein bisschen Angst habe, dass ich dann im Juni von wegen dann diesen Stapel voller Spiele sehe, den ich gar nicht angespielt habe. Und ich habe ja schon den Anspruch, ich möchte ja da dranbleiben. Das ist ja mit eines meiner, ja, meiner Vermarktungselemente, dass ich quasi alle Spiele zumindest mal gespielt habe und deshalb Ahnung habe. Und da werde ich wohl einiges nachholen müssen. Und das fühlt sich halt schon so ein bisschen an wie so ein Rattenschwanz. Aber da muss ich halt durch.
Aber Andy, jetzt mal was ganz anderes. Du bist ja jetzt der Lösungsmeister zum Thema Elden Ring. Jetzt gibt's bestimmt in dieser Sendung hier auch verschiedene Leute, die zuhören, die jetzt sozusagen auch mal jetzt mit Elden Ring anfangen wollen. Wenn du jetzt diesen Leuten so 3 Kickstarter in Anführungszeichen Tipps geben würdest, wie sie damit am besten durchstarten, was würdest du denen sagen?
Wie sie mit Elden Ring anfangen sollten, oder was?
Ja, oder wie sie halt irgendwie vorgehen sollten, damit sie für das Spiel vielleicht ja weniger als 200 Stunden brauchen, sondern das halt irgendwie, keine Ahnung, in, sagen wir mal...
Da würde ich schon mal komplett anders ansetzen.
Okay.
Ich würde erstmal den Leuten sagen, stresst euch nicht und beißt sie nicht irgendwo fest, sondern nehmt euch die Zeit, denn dieses Spiel will eure Zeit und die Zeit wird belohnt. Erkundet. Gleich am Anfang findet ihr schon fette Endbosse oder Minibosse, diesen Baumwächter heißt. Bei Namen bin ich so ein bisschen, muss ich mal nachschauen. Wenn man sich an dem festbeißen würde, wird mit diesem Spiel nicht glücklich. Und dasselbe gilt auch für die Endgegner. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, bis ich Margit und Godric gemacht habe. Wirklich sehr lange. Und auch dann die danach, die ich jetzt gemacht habe, habe ich auch sehr, 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 sehr lange gebraucht. Aber ich habe halt zwischendurch andere Dinge gemacht und habe da meinen Spaß dran gehabt. Und man sollte das Spiel eher wie ein Erkundungsspiel angehen und nicht wie ein, dass man sich jetzt von einem Endboss zum nächsten jetzt durchbeißt. Ansonsten, man sollte sich relativ früh drauf festlegen, was für einen Charakter man spielen möchte. Das ist immer so eine Sache, die ich leider falsch mache. Ich habe schon wieder mit einem Charakter angefangen, der den Fokus auf Stärke hatte und letztendlich habe ich dann doch auf Geschicklichkeit umgewechselt, weil ich habe einen so geilen Blutdolch gefunden, den ich auch fast nur benutze. Und da braucht man eben Geschicklichkeit und Arkane-Energie. Muss also komplett anders leveln. Das heißt, da ist es besser, wenn man von Anfang an weiß, in welche Richtung will man mit seinem Charakter gehen. Und als drittes, ruhig die Sachen, die man bekommt, die man findet, ruhig mal ausprobieren. Diese Asche-Kreaturen, die man irgendwann benutzen kann mit dieser Glocke, die man läuten kann. Und dann kämpfen die mit einem. Einige meiner Freunde haben nicht verstanden, dass man das beliebig oft benutzen kann. Also was heißt beliebig oft? Man kann es einmal machen, wenn man zwischen 2 Gnadepunkten gerastet hat. Oder wenn man dann stirbt und dann wieder zurück beim Gnadepunkt landet beim letzten. Dann darf man natürlich die Kreatur dann wieder neu benutzen, aber man darf sie nicht 2-mal innerhalb eines Runs benutzen. Aber das wussten die Leute. Die dachten, dass das sich verbraucht. Nach dem Motto, dass wenn man die Asche-Kreatur benutzt, dann ist die weg oder sowas.
Ach so, echt? Okay.
Ja, nee, die ist nicht weg.
Nee, klar, die kannst du nicht unbegrenzt.
Die kannst du unbegrenzt benutzen, aber das wussten die Leute nicht, weil sie halt Angst hatten, weil sie halt, denken, sie Miyazaki-Spiele, kann aber sicher alles passieren. Aber selbst bei den Sachen, die sich verbrauchen, die eben nicht unendlich lange funktionieren, die gibt es so oft in diesem Spiel. Ja, da kann man ruhig mal sich mal auch mal wagen und es einmal verschwenden. Das heißt, ruhig Mut zum Ausprobieren haben bei diesem Spiel.
Mhm.
Also wenn ich einen Tipp geben darf, auch wenn ich jetzt noch lange nicht so viel gespielt habe wie du, aber was ich gemerkt habe, nicht zu lange die Runen aufheben. Ja, haut die einfach auf den Kopf. Ist mir irgendwann so klar geworden, als ich dann irgendwie zum dritten Mal 11.000 Runen verloren habe am Anfang. Und dachte, Alter, ey, weil ich zu blöd war, nachdem ich gestorben bin, mich da wieder aufzusammeln. Deswegen lieber einfach verbrauchen, ja, aufleveln, oder wofür du es halt gerade brauchst, für die Waffen, für Pfeile, Munition, was weiß ich, ja. Also ist so meine Erfahrung. Ja, nicht zu lange warten, weil das kann immer wieder passieren, dass sie halt dann weg sind. Und das ist sehr ärgerlich.
Ich hatte noch einen sehr coolen Tipp. Es ist eigentlich total einfach, ja. Das machen die meisten wahrscheinlich sowieso. Einige haben es aber vielleicht noch nicht so gemacht. Die Kollegen von der M-Games haben es jetzt auch als Tipp genannt. Und zwar kannst du ja mit dem rechten Stick Gegner fokussieren. Und das lässt sich aber natürlich auch als Scanner benutzen in Gebieten, wo du einfach nicht weißt, wer hinter irgendeinem Busch lauert. Und
ich habe es
mir so angewöhnt, jetzt immerzu in unübersichtlichen Gebieten, wo du einfach nicht weißt, ist das jetzt irgendwie ein Busch oder ist das ein Gegner oder ist das irgendwie...
Oder beides.
Oder beides, genau. Und dann drückst du einfach die R-Taste oder den rechten Stick rein und dann, wenn der anvisiert, dann weißt du ja schon, was da los ist, ja. Und also es hat mir sehr geholfen irgendwie. Ja, ich habe es mir eigentlich so angewöhnt, dass ich das irgendwie gar nicht mehr anders machen würde, ja.
Allerdings, Sönke, bei manchen Bossen, gerade so große irgendwie, wo du dann irgendwie um die Beine rennen musst, da schalte ich dann manchmal aus. Und da haue ich dann lieber so random drauf, weil ich gemerkt habe, wenn du die immer so lockst, dann ist es ein bisschen schwierig, ja?
Ja, ja.
Da kriegst du auch Probleme im Ablocken. Das ist dann ein riesiger Nachteil. Also wenn du dann nämlich blockst und dann aber eben ungünstig gegenüber dem Gegner stehst, also im Rücken kehrst, dann bringt auch das Blocken nichts mehr.
Ja, das stimmt, ja.
Dann haut der dich von hinten um. Das heißt, damit habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht, mir ich sage. Selbst bei den Drachen, da locke ich lieber die Füße an, als irgendwas anderes, also dass ich da frei rumlaufe.
Und das Irre ist ja, dass jetzt seit einigen Tagen immer mehr Videos auftauchen von Leuten, die das jetzt nicht nur speedrunnen. Und der Speedrun-Rekord liegt, glaube ich, zurzeit, wenn man das durchrusht, irgendwie bei 28 Minuten und 59 Sekunden. Das ist jetzt so die schnellste Zeit, die ich gefunden habe.
Wie irre.
Aber jetzt versuchen sie, und sie zeigen das dann auch anhand der Videos, mit Level-1-Charakteren durchs gesamte Spiel alle Bosse platt machen, ja, und ich habe mir vorhin ein so ein Video angeschaut und es ist schon extrem beeindruckend, weil du eben weißt, der kann das wirklich dann nur schaffen, wenn er jeden Move dieser Figur einfach auswendig kennt und weiß, wann der wie wo zuschlägt und was er machen kann, um in Notsituationen trotzdem noch einen Weg rauszufinden, weil er hat ja nur diesen einen Gegentreffer, den er wahrscheinlich aushalten kann. Ja, mehr hat er ja nicht. Und dann ist er eigentlich schon fast weg vom Fenster.
Ja, also das ist eine fremde Welt für mich. Dafür wäre ich auch viel zu schlecht.
Das ist faszinierend, das anzuschauen.
Ich stürze ständig ab mit meinem Pferd, weil ich irgendwie was Dummes mache da mit diesem, wie heißt dieses Zeug, was sich da nach oben schleudert, dieser Wind.
Die Geisterquellen.
Geisterquellen. Da kannst du ja dann auch, wenn du mal irgendwie Scheiße machst, dann irgendwie böse abstürzen. Passiert mir ständig, ja. Oder ich will irgendwo drüber springen und mach dann aus Versehen eine Vorwärtsrolle und statt dass ich springe, weil ich halt vorher noch sprinten möchte, ne, kurz auf die Sprinttaste, will dann springen und roll dann aber irgendwie in den Abgrund und ach, also da sind schon Sachen passiert, da schäme ich mich manchmal, wie schlecht ich bin, ja. Aber ist dann halt so. Und wisst ihr, was mir heute passiert ist? Mir ist heute passiert, dass ich einen NPC getötet habe und der ist jetzt weg. Und das hat mich richtig geärgert.
Das ist doof, ja.
Ja, und dann dachte ich erst, du kannst ja dann irgendwie da in diese eine Kirche, der Gelübde oder so, und da kannst du dann Buße tun, aber das hat nicht funktioniert. Also der ist wirklich tot, weil ich ihn aus Versehen angegriffen habe.
Klingt nach einem Händler.
Ja, diese Kriegerin, man kann sie ja sagen, wie sie heißt, diese Nepheli Lux oder Lu oder so.
Ach die, okay. Mhm.
Und die ist ja relativ wichtig.
Boah. Kannst halt ihre Quest jetzt nicht mehr machen.
Richtig, dann habe ich irgendwie gehauen aus Versehen und dann ist sie halt auf mich drauf und ich wollte sie gar nicht töten, ja. Und dann habe ich gesagt, geh weg von mir. Dann bin ich dann immer so vor ihr weggerannt und dann ist sie eine Klippe runtergefallen und war tot.
Oh.
Das sind so Momente, ey, die hast du halt auch. Einerseits war ich mega genervt, ja, weil ich halt wusste, okay, jetzt kannst du diese Quest nicht machen. Aber irgendwie war das auch ein ziemlich cooler Moment, weißt du, so, wann hast du mal so ein Spiel, wo der NPC dann in die Tiefe stürzt, aus Versehen, dann ist er tot und du weißt, okay, jetzt ändert sich irgendwas im Spiel. Aber ich hätte ihn noch für einen Boss gebraucht. Jetzt nicht für diesen Hauptboss, Andy, aber da gibt's noch so einen anderen Boss. Jetzt muss ich diesen Boss ohne Nepheli töten. Schaffe ich das?
Such dir eine gute Asche-Kreatur.
Ja, die habe ich ja, glaube ich.
Ich kann die Marionetten empfehlen.
Die Marionetten, stimmt.
Die sind ziemlich gut als Asche-Kreaturen.
Die habe ich aber noch nicht aufgelevelt, deswegen nutze ich die noch nicht so. Kommt noch.
Aber die hast du schon.
Die habe ich schon, ja.
Weil die findet man in der Akademie. Mehr erzähle ich nicht.
Genau, da habe ich es auch her, ja. Da bin ich gerade in der Akademie. Ich bin da gerade an diesem Wolf-Boss vorbeigezogen.
Und Andy, sag mal, hast du diese geheime Tür, wo man 50 Mal auf irgendeine Wand schlagen muss, schon gefunden?
Nee, davon weiß ich ehrlich gesagt noch gar nichts.
Das ging ja heute, glaube ich, rum. Die Entwickler haben also an einer Stelle im Spiel eine Wand eingebaut, die auch keine akustischen Signale gibt, wenn man auf sie draufschlägt, im Sinne von, hier passiert noch was, wenn du da nochmal draufhaust. Und du musst also 50 Mal draufschlagen und dann öffnet sich ein geheimer Raum, wo du eine riesige Überraschung erlebst.
Das ist ja auch crazy, ey, also echt.
Mehr möchte ich nicht sagen, es soll wohl mit dem Großschwert schon nach 10 Schlägen funktionieren und wenn du das Katana verwendest, dann geht's gar nicht. Also ziemlich gut versteckt.
Oh Mann. Ja, aber Andy, eine Frage noch zu deiner Lösung. Du machst das ja schon auch so ein bisschen aus Ehrgeiz, ne? Aber lohnt sich das auch finanziell so einigermaßen?
Darüber möchte ich ehrlich gesagt so nicht reden, weil...
Oh, okay, okay.
Nee, sorry, das Fass mache ich nicht auf.
Die Frage kam neulich bei unseren Hörern auf Discord, deshalb habe ich jetzt mal aufgegriffen. Lieber Hörer, ich glaube, es war der Tim Hildebrand, du hast jetzt hier mir die Antwort. Über Geld wird in dem Fall nicht gesprochen, weil, Andy...
Mache ich ungern, weil ich kann natürlich so sagen, dass ich das so in dieser Form nicht lohnen kann.
Ja.
Also jetzt in diesem speziellen Fall mit dem Zeitaufwand und mit dem Geld, was ich dafür bekomme, weil es halt Grenzen gibt. Ja, die können ja nicht einfach so viel Geld raushauen, wie sie wollen.
Ja, klar.
Das ist halt manchmal leider so. Ich kann halt froh sein, dass das Spiel toll ist. Also wenn das jetzt bei einem Mass Effect Andromeda passiert wäre, da hätte ich vielleicht sogar dann zwischendurch gesagt, nee Leute, ich mach nicht mehr weiter.
Okay, so schlimm?
Mass Effect Andromeda war wirklich schlimm. Ich hasse dieses Spiel aufs tiefstem Herzen, aus so vielen Gründen.
Also auch da kenne ich einen Hörer, ja, mit dem ich mich neulich unterhalten habe, der meinte mich, das ist doch gar nicht so schlecht.
Das ist wirklich ein schlechtes Spiel. Das kann ich auch seitenweise begründen. Das ist wirklich ein schlechtes Spiel. Punkt. Die Vorgänge, die anderen Teile sind gut, aber das ist nix. Aber ich will jetzt über Mass Effect Andromeda eigentlich reden.
Ja, nee, aber Andy, ich kann es nachvollziehen. Also das ist ja bei Guides natürlich immer, vor allem wenn man sie schon aushandelt, bevor man das Spiel selber ein bisschen anspielen konnte und es einschätzen kann, was da auf einen zukommt.
Mhm.
In meinem Fall jetzt ganz konkret hier das Ghostwire Tokyo. Ich habe das mir viel komplexer und krasser vorgestellt. Es ist es aber gar nicht. Also zumindest nicht, um die normale Story durchzuspielen. Ja, das ist jetzt so ein krasses Gegenbeispiel, wo du halt viel schneller fertig bist als das, was du dafür eingeplant hattest. Und umgekehrt gibt's dann aber auch die Dinge wie Elden Ring. Ich meine, gut, das hätte man, oder das kann man sicherlich ein bisschen so erahnen, aber dass es so riesig wird, haben, glaube ich, also dass es so riesig wird, das haben,
es ist
haben
riesig.
Nicht alle so auf dem Schirm gehabt, oder? Andy, ich weiß nicht.
Es ist massiv, Leute, massiv ist das.
Vor allen Dingen finde ich es halt faszinierend, dass auch das mir nichts ausmacht, weil ich mag eigentlich riesige Spiele nicht mehr. Aber das ist halt, ja, es ist halt extrem motivierend. Und bei mir ist es halt so, ich werde halt von Gameswelt nach Menge, nach Textmenge letztendlich bezahlt. Das heißt, das Geld wird am Schluss verhandelt, nicht am Anfang. Und das rechnet sich auch in der Regel.
Mhm.
Aber wie gesagt, es gibt halt Obergrenzen. Und die weiß ich auch. Diesem Risiko bin ich mir bewusst. Und es gab auch schon einige Fälle, wo ich über diese Obergrenze drüber bin. Und das habe ich dann auch so in Kauf genommen. Und das muss ich halt auch so machen. Das geht halt leider nicht anders.
Naja, Deal ist Deal, ne? Wenn ihr es so abgemacht habt, dann ist es ja okay.
Ja.
Dann musst du halt sagen, ja, gehört zum Geschäft, ne?
Und ich könnte ja auch weniger schreiben. Ich krieg's ja nicht hin. Das ist ja meine eigene Schuld. Also insofern.
Ja, aber wenn du das schon so ordentlich machst, ne?
Deswegen, Andy, VG Wort und dann lohnt sich's wieder.
Mhm. Ja, okay.
Definitiv, das glaube ich auch. Also gerade, wie viele Seiten hat die bis jetzt? Also online 63. Zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist ja schon, boah, gut Holz.
Es sind eigentlich ja einzelne Artikel, ne? Wenn ich das so sehe, du klickst es an und kommt ein neuer Artikel.
Könnte man so melden, ja. Ist auch viel Arbeit, ne, mit diesen Zählmarken, aber könntest du machen, ne?
Naja, aber um jetzt mal hier den Bogen zu schlagen, nochmal zum Entwickler selber, für die hat sich's natürlich jetzt laut dem, was sie selber ja auch als PM rausgegeben haben, schon sehr gelohnt, also wohl innerhalb von 17 Tagen 12 Millionen Spiele verkauft. Und wer weiß, was jetzt danach noch alles durchging, allein diese Zahl von, ich habe mir hier den Wert von heute Morgen notiert, 263.679 Steam-Reviews. Da gibt's ja jemanden, der meinte, nach langer Analyse, wenn man diese Zahl der Steam-Reviews mal 7 oder 8 multiplizierst, kommst du ungefähr auf so einen annähernden Wert, was das ungefähr auf Steam an Spielen verkauft hat, ja. Ob das so hinkommt, weiß ich nicht, aber die Zahl der Reviews spricht Bände und die Tatsache, dass sie so hoch ausfallen, zusammen mit dem hohen Metacritic-Schnitt und dem OpenCritic-Schnitt ist das natürlich auch jetzt schon ein Longtime-Seller für die, ja. Und ich glaube, es ist sogar für Bandai Namco mit einer der größten Erfolge, die sie bis jetzt hatten, ja. Für die alle muss es sich schon sehr gelohnt haben. Und ich habe gelesen, der Miyazaki selber war also bis zu dem Moment, wo das Ding Gold ging, musste er so irgendwie innerlich noch aufgewühlt gewesen sein wegen allem, weil ihm wahrscheinlich das Projekt dann auch, wie lange haben sie dran entwickelt? 5 Jahre oder sogar noch länger? Da ist dann der Erwartungsdruck so hoch, dass du dann am Ende auch einfach nur noch hoffst und betest, dass es sich dann einfach so verkauft, wie es prognostiziert wurde, ja. Und das hat er ja jetzt scheinbar schon in sehr kurzer Zeit geschafft. Also das freut mich auch für sie oder für ihn vor allem auch.
Knallt voll rein, ja, auch in der Presse und so. Metacritic PS5-Version 96.
Er hat es halt schon wieder geschafft. Er hat es schon wieder geschafft, ein Spiel zu machen wie die anderen Spiele und es ist trotzdem anders. Der Mann ist nämlich jetzt endgültig auf einer Stufe mit Miyamoto und Hideo Kojima. Punkt.
Ist er, ja.
Alle seine Souls-Spiele, die er selbst gemacht hat, sind für mich in der Top 5 der besten Regieleistungen des jeweiligen Jahres gewesen. Mit einer Ausnahme, Dark Souls 3, weil das halt doch den Vorgänger zu ähnlich war. Dark Souls 2 hat er nicht selbst gemacht, das ist ausgeklammert. Aber alle anderen haben das jetzt geschafft. Und bislang habe ich ihm als Andy Awardian ihm zweimal den Preis als bester Regisseur gegeben für Demon's Souls über Dark Souls und Elden Ring. Also ich weiß nicht, wer das toppen soll. Dass der schon wieder es geschafft hat, mit seinen Visionen, mit seiner Art, wie er das Spiel gestaltet, so viele Konventionen auf der einen Seite zu brechen, aber gleichzeitig seiner Linie treu zu bleiben und dem Spieler wieder was Neues zu bieten, obwohl es eigentlich wieder dasselbe wie vorher ist. Der Mann ist ein Genie. Punkt.
Andy, noch die ganz wichtige Frage, die ja auch viele umtreibt. Wie würdest du als jemand, der jetzt ja eben diese über 200 Stunden da reingesteckt hat, wie hat die Geschichte bis jetzt auf dich gewirkt? Du betrachtest es natürlich aus dieser, ich mache jetzt hier diese Lösung und da muss möglichst alles sehr detailliert und gut strukturiert drinstehen. Hast du die Geschichte so aktiv miterlebt oder findest du, dass die dann doch in den Hintergrund tritt und im Fokus einfach die Entdeckung der Welt und die Kämpfe halt stehen?
Gute Frage, Sönke.
Das ist ein typisches Miyazaki-Spiel. Die Story ist dort zweitrangig. Also wirklich so diese klassische Art von Story, eine klassische Art von Erzählung. Die Spielwelt ist die Story und das war aber schon immer so bei diesem Mann.
Die Story ist schon präsent, ne, durch die ganzen NPCs und die Elemente. Und
ja, aber sie ist eigentlich nur dazu da, damit überhaupt eine da ist.
Ja.
Und sie ist so lose und das basiert ja auf Figuren, die George R. R. Martin, der Game of Thrones, Song aus Feuer und Eis geschrieben hat, Bücher. Das basiert ja auf seinen Charakteren. Was ja From Software, also Miyazaki nicht selbst, aber ein anderer leitender Entwickler von From Software hat halt gemeint, sie hätten halt diese Charaktere genommen und da etwas draus gemacht, womit George R. R. Martin wohl selbst nicht gerechnet hat, dass sie das da draus machen. Und das merkt man. Es ist eindeutig ein Miyazaki-Spiel, es ist eindeutig ein From-Software-Spiel. Und seine Spiele leben nie von dieser klassischen Story. Die leben von einer Welt, die extrem düster, extrem mysteriös und extrem kaputt ist. Hm. Aber auch zum Teil sehr schön. Hm. Also da sind ja auch wirklich wunderschöne Momente drin.
Ja, oh Gott, ganz oft.
Da geht es halt, wie gesagt, nicht um Dialoge. Die Monologe, die gehalten werden, der eigene Charakter redet ja zum Beispiel gar nicht. Es gibt ja gar keine Dialoge in diesem Spiel. Und was die Leute reden, die NPCs reden oder die Bosse reden, das würde für sich alleine nicht gut sein. Das würde nicht funktionieren, weil das viel zu oberflächlich und viel zu lose einfach ist. Das ist halt nichts Greifbares. Das ist eigentlich ganz vieles Geblubberer. Aber im Kontext mit der Welt, die er Miyazaki immer erschafft, funktioniert das.
Mhm.
Der beste Vergleich, der mir einfällt, das ist natürlich jetzt auch mein Steckenpferd, ist Shadow of the Colossus. Da war es sehr ähnlich. Das hat auch keine richtige Story, aber die Story, die da ist, ist so gut durch die Spielwelt umgesetzt, weshalb es in der Tat eine der besten, ich sag mal, Erzählungen ist. Also nicht besten Story, aber Erzählung. Und das kriegst du halt nur hin, wenn du eben guter Autor oder Regisseur bist. Das ist eben der Unterschied zwischen jemandem, der halt 0815 Spiele macht. Also wenn man das jetzt mal mit den ganzen Ubisoft-Open-World-Dingern vergleicht, oh mein Gott, was sind da Welten dazwischen?
Da gab es auch diesen Screenshot, diesen bearbeiteten, ne? So was wäre gewesen, wenn Ubisoft Elden Ring gemacht hätte.
Das finde ich ein bisschen lächerlich, ja.
Ja, war ganz lustig, muss ich schon lachen, muss ich zugeben. Habt ihr gesehen, ja?
Ich habe es noch nicht gesehen, dann musst du mal weiterleiten oder vielleicht nochmal verlinken.
Ja, das verlinke ich, das Bild.
Aber das Interessante ist, als ich zu Miyazaki selber recherchiert habe für dieses eine Feature, da bin ich halt auf mehrere Artikel gestoßen, die beschrieben haben, wie er als Kind aufgewachsen ist. Er hat ja sehr viele Bücher damals gelesen und hat dann eben sich in der Bibliothek immer neue Sachen geholt und hatte für sich selber scheinbar diesen Anspruch, ich nehme mir einfach auch mal Dinge, die ich nicht unbedingt zu 100% vom Leseschwierigkeitsgrad her schaffe, aber ich gucke mal, wie ich damit zurechtkomme. Und hat dann für sich selber das, was er nicht verstanden hat, einfach so gedanklich interpretiert. Und genau das merkt man ja in seinen Spielen auch, dass er das an die Spieler weitergibt, dass er ihnen eben dieses Erlebnis, was er früher als Kind hatte, so ich interpretiere rein oder ich lasse da was offen, damit die Gedanken der Spieler das ausfüllen. Das macht er ja auch in Elden Ring und auch in anderen seiner Titel vorbildlich, ja. Und wer hätte gedacht, dass dieses Kindheitserlebnis sich so durch seine Spiele durchziehen würde, ja. Also das finde ich immer sehr beeindruckend, wenn man über ihn selber liest. Und es gab ja auch diesen einen sehr, sehr guten Bericht. Bene, den hattest du, glaube ich, gefunden bei TTT von der ARD, dieses Kulturmagazin.
Ja, ich fand ihn gut. Andy fand ihn nicht gut.
Ich fand ihn nicht gut. Ja, schön, dass du das gerade sagst. Ja, ich fand ihn nicht gut.
Ja, ist okay, ist okay. Deshalb sind wir hier, ja.
Aber man kann ihn sich mal angucken, um zu schauen, wie die das da gemacht haben. Man sieht dann auch Miyazaki mal in Bewegung, glaube ich, ganz kurz in einer Szene.
Okay, ich glaube, ich muss jetzt mal kurz hart durchmoderieren. Passt auf, Leute. Weil das betrifft ja unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben ja gesagt, uns fasziniert dieser ganze Miyazaki Hype und auch diese Person und diese ganzen Entwicklungen, die er halt dann von Demon's Souls jetzt bis hin zu Elden Ring hingelegt hat, so sehr, da würden wir gerne mal in aller Ruhe nochmal drüber sprechen, ja. Die Frage ist, weil wir jetzt hier spontan Richtung Elden Ring eher abgedriftet sind, haben denn die Leute da draußen noch da Lust drauf? Deswegen haben wir überlegt, kann man das machen? Deswegen wäre jetzt meine Idee, wir lassen einfach unsere Unterstützer abstimmen. Und zwar die, die halt wirklich die Einflussreichen sind, deswegen heißen sie auch so, die einflussreichen Insider und alle drüber, ob wir vielleicht nicht demnächst nochmal einen großen Miyazaki-Monat machen, weil ich glaube, wir hätten so viel Stoff noch. Und wenn wir ehrlich sind, da ist auch schon was vorbereitet. Ich glaube, das wäre dann besser, als jetzt schon so ein bisschen anzuteasern. Und dann sollten wir, Andy, nochmal ausführlich diskutieren, was du an diesem Beitrag in Titel, Thesen, Temperamente nicht so gut fandest. Dann heben wir uns das auf, ja. Das wäre, glaube ich, allein deshalb schon spannender, was drüber zu machen. Aber ich würde dann halt die Unterstützer draußen bitten, stimmt doch immer mal ab, ich würde da bald was online stellen. Möchtet ihr, dass wir nochmal wirklich eine Folge zu Hidetaka Miyazaki machen, also wirklich was sehr Ausführliches. Vielleicht muss man es auch zweiteilen, weil das hat so viel Stoff. Einfach seinen ganzen Weg hin, vom Anfang bis hin zu Elden Ring, über die Person Miyazaki, seine Philosophie, all das, was damit zusammenhängt, natürlich auch die einzelnen Spiele, die er erschaffen hat. Und ich glaube, dann sollten wir da nochmal drüber sprechen. Oder? Wäre das ein Kompromiss?
Natürlich, klar.
Ich find's gut, ja.
Okay, dann machen wir das so, weil ich glaube, Miyazaki hat noch so viel Potenzial, einfach, was man darüber machen könnte. Und wir wollten ja eh mal so ein bisschen so diesen Industry-Insider machen, wo bestimmte Personen vielleicht auch mal genau beleuchten. Und ich glaube, jetzt nach Elden Ring wäre er eigentlich fällig, wenn denn unsere Hörer mitziehen möchten. Bin mal gespannt, ja. Und wenn sie sagen, ja, für einen Moment reicht jetzt mal, dann müssen wir es halt aufschieben. Aber irgendwann machen wir es trotzdem, weil uns fasziniert es halt, ne? Ja, ich schau mal auf die Uhr.
Eine wichtige Frage habe ich noch. Kann man den Tutorial-Boss besiegen?
Oh Gottchen, wirklich?
Wahrscheinlich schon, oder?
Natürlich geht das theoretisch.
Kann man.
Aber ich weiß nicht, was da passiert, weil das ist etwas, das interessiert mich nicht. Weil diese Art von Herausforderung, auch was du vorhin erzählt hast mit dem, dass da Leute mit Level 1 das Spiel durchspielen. Nee, da bin ich raus. Sorry.
Okay.
Ja, sehe ich ganz genauso. Aber gut, gibt ja Leute, die haben an sowas Spaß. Wieso nicht, ne? Das ist ja das Schöne an so einem Spiel. Du kannst dir halt deine Herausforderung selbst schaffen. Was du da lösen willst oder auch nicht. Also, ich möchte mein Claymore auf Maximum Level bringen. Gibt's das überhaupt Maximum Level? Keine Ahnung.
Ich glaube nicht so wirklich. Also, ich weiß jetzt auch nicht, ob es dann ein Maximum gibt. Es wird wahrscheinlich schon irgendein Maximum geben, aber da musst du ein bisschen leveln, bis du das erreicht hast.
Gut, gut. Aber ich würde sagen, wir machen einen Punkt an der Stelle. Hat viel Spaß gemacht. Spielt schön Elden Ring weiter.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Okay, Jungs, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.
Gerne wieder.
Und bis bald.
Macht's gut. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Ciao, ciao.